Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir quatschen heute darüber, was für uns die besten Serien aller Zeiten sind. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalaver. Was sind die besten Serien aller Zeiten? Diese Frage haben wir uns gestellt und nach Lösungen gesucht. Jeder von uns hat drei Serien mitgebracht plus einen Geheimtipp. Das heißt, ihr bekommt gleich die 12 besten Serien von Filmpalaver um die Ohren gehauen. Niklas, wie leicht war es dir denn, diese 3-4 Serien herauszusuchen?
Aber absolut grauenhaft. Weil, muss man auch dazu sagen, unsere Definition war am Anfang so fuzzy. Es sind jetzt für mich die drei wichtigsten Serien tatsächlich. Also die besten Serien aller Zeiten. Ich hatte keine Lust, da richtig objektiv dran zu gehen. Also so, dass so quasi was für die Welt die besten Serien sind. Sondern ich habe mich entschieden, was meine drei Serien sind, womit ich am meisten Zeit verbracht habe, die mich am meisten geprägt haben, die am meisten Impact bei mir hinterlassen haben, die aber auch gleichzeitig so gut sind, dass sie sehr emotionale Momente hatten. Und wo ich einfach sagen würde, das sind Serien, die mich geprägt haben. Und auf meinem Platz 3 ist Scrubs. Und Scrubs ist daher dabei, weil es einfach gar nicht so in den letzten 10 Jahren, aber in den 20 Jahren davor war, also nicht ganz, aber auf jeden Fall in dem Jahrzehnt davor, war Scrubs eine der wichtigsten Serien, weil ich die einfach hoch und runter geguckt habe. Das war meine absolute Wohlfühlserie, die auch immer wieder nebenbei lief, wo ich bestimmt alle Staffeln, also wir reden nicht von Scrubs Med School, sondern der originalen Scrubs, alle Staffeln mindestens 5-6 Mal gesehen habe. Und die teilweise auch einfach nur, die liefen ja auch teilweise auf Pro7 dann auch noch, dann ist man da hängen geblieben und hat die mitgeguckt. Die liefen, wenn ich mit meinen Freunden zusammen gezockt habe und so, da haben wir Gangbeaster zusammen auf dem großen Fernseher gespielt, links daneben lief Scrubs. Und das lief einfach durch und war einfach toll und hat mich irgendwie geprägt.
Das Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich weiß noch, Scrubs, ich bin damals tatsächlich so durch Pro7 und so überhaupt erst drauf gekommen. Und dann hatte ich mich irgendwann, ich glaube, mit dem Konsti war es damals, so darüber unterhalten, ja, Scrubs finde ich mega witzig. Und dann meinte Konsti, ja, ich habe die ersten 5 Staffeln auf DVD. Und dann hat Konsti mir einfach diese kompletten Staffeln ausgeliehen. Und dann habe ich die ganzen Tage danach nichts anderes gemacht, als diese Staffeln einfach durchzusuchten. Und die liefen dann auch nicht nur nebenbei, sondern ich habe mir die wirklich von Anfang bis Ende einfach angeguckt und mir einen abgelacht teilweise. Also finde ich ausgezeichnet.
Ich wusste nicht mehr, dass die von Konzi waren, aber ich hatte auch irgendwann mal diese DVDs.
Dann waren die war das bestimmt durch. Dieselben.
Ja, vor allem irgendwann hat man das so oft gesehen, dass man diese Abspann Fromulon oder irgendwie sowas kam. Not a Doctor. Gab's. Yeah, das ist not a Doctor. Ja. Genau, das genau. Kam ja jedes Mal. Ja.
Not a Doctor.
Ja. Ja, ich will noch eine Sache dazu sagen.
Ja, klar.
Warum Scrubs so großartig ist. Mhm. Ich finde nämlich, es schaffen nur sehr wenig Serien, so schnell umzuschalten zwischen Comedy-Momenten und dann zwischen wirklich traurigen und Situationen, wo du mit den Charakteren fühlst, wo du die Gesamtsituation fühlst. Das hat Scrubs so gemeistert. Da waren slapstickartige Witze dabei und dann 2 Minuten später hast du dir fast die Augen ausgeheult, weil es so traurig war. Nicht in jeder Folge, es war primär Comedy, aber diese Folgen, also My Fallen Idol ist da, glaube ich, meine Lieblingsfolge, wo Dr. Cox zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich betrinkt, weil er einen großen medizinischen Fehler begangen hat. Es hat selten eine Serie so geschafft, immer so hin und her zu pendeln und es funktioniert die ganze Zeit.
Mhm. Ja, auch und Situationskomik und so, herrlich.
Ja. Das so. Und die Charaktere. Das so.
Okay. Und gerade diese ernsthafte Emotionalität noch zu schaffen, während man gleichzeitig das Absurditätslevel so hoch dreht, das finde ich nämlich auch so eine ganz große Kunst. Also es ist zum Teil ja absolut weird, was da passiert und wir sind da ja nicht mehr im puren Realismus unterwegs. Aber dennoch catcht es einen und es ist irgendwie bodenständig geblieben und das habe ich bei Scrubs immer sehr geliebt.
Ja. Obwohl ich sagen muss, als ich dann irgendwann nochmal Folgen gesehen habe, JD, ne? JD ist ja schon, der ist ja Protagonist, aber der ist schon auch so ein recht narzisstisches Arschloch hier und da. Und das war mir früher nicht ganz so bewusst. Aber jetzt, so, auch wenn man mit so einem Erwachsenenauge auf JD guckt, der ist hier und da schon wirklich asozial unterwegs. Muss man sagen. Aber wollte ich nur nochmal so reingeschoben haben. Also vielleicht muss ich auch nochmal einen Rewatch machen, so als über 30-Jähriger, wie Scrubs da so hängen geblieben ist.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja fast so, als müsste man sich das nochmal jetzt angucken aus der Heute-Perspektive.
Was für eine Schande.
Sag Bescheid, Niklas. Komm ich vorbei. Ich kann mir konzentriert nach den DVDs fragen.
Ja, ich würde mal weitermachen mit meiner Top 3. Und ich habe auf Platz 3 Westworld gewählt. Allerdings, und das muss ich dazu sagen, Staffel 1. So, ich könnte vielleicht Staffel 2 auch noch mit einbeziehen, aber ab dann lässt es meiner Ansicht nach qualitativ deutlich nach. Aber deswegen beziehe ich mich explizit jetzt mal nur auf Staffel 1. Und ich finde, Westworld, die erste Staffel, ist einfach grandios geglückt in vielerlei Hinsicht. Also zum einen haben wir dieses Setting, was ich mega nice finde. Also du hast dieses Western-Setting und dann aber eben mit diesem komplett modernen technologischen Touch, also dieser Science-Fiction-Touch quasi, was eine Mischung ist, die ich persönlich sehr mag. Also es hat mir richtig gut gefallen von der Grundidee her schon. Und dann hat es natürlich diese philosophische Fragestellung. Wir hatten das, jetzt muss ich kurz fragen, die KI-Folge ist jetzt schon rausgekommen, ne?
Ja, letzte Woche ist
letzte die Woche. KI-Folge. Letzte Woche, genau. Weil da hatten wir das Thema ja auch schon mit diesen philosophischen Fragen, ne? Was unterscheidet Mensch und Maschine? Und das ist in der Serie natürlich eine ganz prägnante Frage, die da ja auch einfach in der ersten Staffel super intelligent gelöst wird, super tiefgängig, interessante Twists, gute Charaktere, schöne Story-Arcs, also die Serie hat mir einfach die erste Staffel auch ein schönes Intro, ein cooles Intro, was ich mir immer wieder gerne angeschaut habe. Also die Serie hat einfach, finde ich, so viel richtig gemacht, dass die für mich da den dritten Platz verdient hat. Und die erste Staffel würde ich mir auch immer wieder anschauen. Ich habe sie mir auch schon 2-3 Mal angeschaut und ich würde sie mir, jetzt, wo ich drüber rede, ich bekomme schon wieder Bock, sie mir nochmal anzuschauen, weil die, finde ich, echt so gut gelungen ist einfach, dass die für mich Platz 3 verdient hat auf jeden Fall.
Ich habe auch gerade die Befürchtnis, dass wir nach diesem Podcast-Talk uns 3 Wochen einschließen müssen, weil wir Serien wieder rewatchen müssen. Ja. Weil ich sehe es ähnlich, ja. Und ich finde es auch okay, Westworld zu sagen, kommt auf Platz 3, obwohl, sagen wir mal, Staffel 2, 3 und so nicht mehr so waren. Weil Staffel 1 ist ein richtiges Zugpferd und war mega. Ich fand so viele Szenen da cool. Und genau, es wird ja ein bisschen was aufgelöst Richtung diesem KI-Kram. Was ja ein wichtiger Punkt davon ist. Und den finde ich bis heute, hatte ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht, finde ich immer noch mega cool.
Ich finde auch, dass die erste Staffel immerhin halbwegs geschlossen ist. Also nicht komplett, da sind immer noch einige Sachen offen. Aber man hat schon das Gefühl, dass das auf den Punkt hinausläuft, die erste Staffel. Deswegen tut es nicht ganz so weh, dass es dann qualitativ ein bisschen abnimmt.
Das stimmt, ja.
So, ich muss jetzt ganz kurz den Niklas fragen, was ist hier von mir Geheimtipp? Und was ist mir Platz 3? Ist das überhaupt noch ein Geheimtipp?
Überfällt mich der Tobi.
Entschuldigung.
Geheimtipp? Es ist beides kein Geheimtipp.
Geheimtipp mehr.
Also nimm das, was wirklich
für Platz 3 ist. Okay, dann ist für mich Platz 3 jetzt The White Lotus. Mittlerweile kein großer Geheimtipp mehr anscheinend. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so eine Serie, die so ein bisschen eher nebenbei läuft und ein paar Leute kennen und feiern, aber ich wusste nicht, dass die komplett angekommen ist. Ich finde The White Lotus auf jeden Fall ganz, ganz köstlich. Einfach der größte Punkt, warum ich diese Serie liebe, ist, weil sie was komplett Eigenes ist. Also man guckt diese Serie, ich könnte jetzt nicht mal genau sagen, was in dieser Handlung passiert, weil so viele verwobene Dinge sind und es irgendwie gar nicht diesen klaren Strang gibt, aber genau das macht diese Serie unfassbar spannend. Schöne Mischung aus Satire, Comedy, Drama. Insgesamt die hat einen herrlichen eigenen Stil und ja, wir haben gerade eben schon vor der Folge diese Musik gedudelt, die man im Intro hört. Ein perfektes Intro meiner Meinung nach. Und es, um ganz kurz abzureißen für die Leute, die gar nicht wissen, worum es geht, es ist eine Konstellation, ein Mischmasch aus irgendwelchen Leuten, die in einem Hotelressort so sind, auf Hawaii in der ersten Staffel und dann passieren einfach Dinge und viel mehr kann man gar nicht erzählen dazu, aber es sind sehr viele kleine kreative Geschichten, sehr durchdachte, tiefgründige Charaktere. Jeder ist wirklich eigenständig und man hat diese Charaktere in dieser Art und Weise, finde ich, noch nicht in anderen Serien so gesehen. Also jetzt nicht so 0815 runtergeschrieben. Und ja, das sind alles Dinge, die diese Serie toll machen. Die zweite Staffel fand ich fantastisch. Und übermorgen, beziehungsweise vor, was weiß ich jetzt, 10 Tagen, am 17. Februar, startet die dritte Staffel und ich freue mich sehr.
Ja, also ich finde White Lotus auch ein sehr, sehr guter Pick. Ich glaube, was die, ich habe auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil White Lotus ist so schwer zu analysieren, warum die so gut ist. Aber was die einfach super beherrschen, ist quasi die einzelnen Charaktere mit ihren zentralen Schwächen zu konfrontieren. Also, dass die, jeder Charakter in White Lotus hat irgendwie so einen Quirk oder so eine Eigenschaft, die wirklich komisch ist. Also, oder die zumindest man als negativ auslegen könnte. Und mit der Gesamtsituation, wo diese Gäste dann immer in diesem Hotel sind, in dieser besonderen Lage, werden die früher oder später immer genau damit konfrontiert. Und das wird dann eskaliert. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut, muss man sagen.
Also, ich bin absoluter White Lotus-Fan. Ich hätte es auch als meine Platz 4 quasi erst genommen. Habe es dann jetzt nicht gemacht, weil ich gesehen habe, dass es eh schon mit drin sein wird. Von daher wäre es bei mir auf jeden Fall auch sonst mit auf der Liste gelandet. Und wie ihr schon meintet, ich finde es so nice, weil man gar nicht so genau punktuieren kann, was die Serie so einzigartig macht. Also ich finde, ihr habt es schon recht gut versucht, noch zu verbalisieren. Aber irgendwie schauen wir uns diese Serie an und ist einfach drin. Also mir geht das auch so. Ich schaue mir die Serie an und bin einfach gecatcht. Das Intro catcht mich schon. Ich schaue es mir auch jedes Mal an. Einfach, ne, wie ihr schon sagt, das ist einfach so. Ist einfach nice. Und ich freue mich sehr auf Staffel 3. Und noch eine kleine Anekdote. Ich wollte meinem Papa, der jetzt zuletzt auch so mehr serienmäßig, mehr so tatsächlich in unseren Sphären unterwegs war, also sich auch so Game of Thrones, House of the Dragon angeguckt hat, House of Cards und da von all diesen Serien sehr begeistert war, dem dachte ich, tue ich mal was Gutes und schenke dem auch mal so die erste Staffel White Lotus, um mal so einen anderen, so mal eine andere Richtung ihm zu zeigen. Stellt sich heraus, die DVD ist nur auf Englisch oder Spanisch und hat keine Untertitel. So. Das heißt, mein Papa kann sie nicht schauen. Und ich habe noch mal nachgeschaut. Ich glaube tatsächlich, es gibt's gar nicht so auf Deutsch als DVD zu kaufen. Zumindest habe ich es nicht gefunden, was ich super schade finde. Krass. Weil ich mir dachte, oder zumindest mit Untertiteln oder irgendwas. Aber ich glaube, man kann es wirklich nur beim Streamingdienst aktuell so schauen. Aber es wundert mich, also warum gibt's das nicht mehr so auf Hardware?
Dann musst Software. Du dem, Hardware? War das Hardware. Wow? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es lief, aber dann musst du dem vielleicht ein kleines Abo da schenken.
Ja, wahrscheinlich. Da, oder so ein halbes Jahr Abo. Wow. Dann kann ich dort mehrere Sachen empfehlen. Aber ja, das wollte ich nur kurz zu White Lotus. Also, ist bei mir auf jeden Fall auch hoch im Rennen.
Ich hatte gedacht, da geht die Storyline hin. Ich hätte nämlich sehr gerne die Kritik von deinem Vater dazu gehabt.
Ja, also, hätte ich auch. Dazu, ich hätte
dass die gar nicht gedacht. Ankommt oder so.
Ja, es hätte mich auch wirklich interessiert. Ich habe es ihm auch deshalb geschenkt, weil ich auch meinte so, ich bin mal echt gespannt, was du von der Serie hältst. Und er wollte dann halt wirklich anfangen, die zu gucken, weil der hatte jetzt auch letztens Geburtstag und dazu hatte ich ihm die halt geschenkt. Und dann hat er mir nur geschrieben abends, ja Marcel, wir haben ein kleines Problem. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich doch noch irgendwo eine deutsche Version oder so, weil es würde mich auch sehr interessieren, was er dazu sagt, so ganz andere Generation. Aber naja.
Aber lustig, wir haben uns doch in irgendeiner Folge letztens darüber aufgeregt, dass bei den Streamingdiensten manchmal nicht die richtigen Tonspuren dabei sind. Oder die Untertitel nur stellt sich heraus. So, ja. Anscheinend gibt's das auch andersherum. Also, leider, ist mir aber auch neu, das ist selten, ja.
Aber dann schmeiß uns mal die gute Kritik von Frank zurück.
Das mache ich. Also sobald ich dem überhaupt eine deutsche Version zur Verfügung gestellt habe und da eine kommt, lasse ich euch gerne teilhaben.
Sehr gut. Klar. Niklas, lässt du uns auch teilhaben an deinem Platz 2?
Natürlich sehr, sehr gerne. Eine Serie, die der einzige Anime ist, glaube ich. Obwohl, nicht ganz. Kann man drüber diskutieren. Cowboy Bebop / Samurai Champloo, weil die beide vom gleichen Macher sind und sehr ähnlich, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, weil sie mir am Anfang, ich habe zuerst Cowboy Bebop gesehen, am Anfang nicht erschlossen hat und ich nicht wusste, warum die alle so hypen. Dann habe ich die einmal durchgeguckt und dann dachte ich so 3 Wochen später so, ja, was war da? Also guck die nochmal. Dann habe ich sie nochmal durchgeguckt und das hat sich über die Jahre irgendwie 7, 8, 9 Mal wiederholt. Cowboy Bebop habe ich zigmal gesehen tatsächlich mittlerweile und das ist eine Serie, die einfach Vibe hat. Also das ist das Zentrale von der Serie, irgendwie die einzelnen Kurzgeschichten von dieser Crew auf der Bebop von Spike Spiegel und Jet Black sind gar nicht so super interessant, aber mit dieser Crew die ganze Zeit abzuhängen und diese, ja, einfach dieses Gefühl von denen da mitzukriegen, das hat für mich immer funktioniert und ich bin da immer wieder reingesogen worden. Auch immer, wenn ich dann nochmal eine Folge geguckt habe, dachte ich, ja, jetzt muss ich auch wieder alles gucken und den Film noch hinterher. Und dann gucken wir noch Samurai Champloo, um da so ein bisschen das Gefühl davon zu haben, die Kombination aus der Musik und diesen Sci-Fi-Elementen, beziehungsweise bei Samurai Champloo halt Samurai und Hip-Hop. Aber einzigartig, super cool, richtig nicer Vibe und ich fühle mich da in der Serie einfach zu Hause. Und ich mag auch diese Wackiness von der Serie. Ja, Cowboy Bebop ist wunderbar.
Der Anime. Ich hab's mir, glaube ich.
Der Anime.
Ich hab's mir, glaube ich, tatsächlich einmal angeschaut aufgrund deiner Empfehlung. Also ich glaube, ich kannte es nämlich vorher gar nicht so. Und dann dachte ich mir, okay, der redet ja immer so positiv von. Das muss ich mir doch mal anschauen und fand's dann auch sehr nice. Also ich war dann auch großer Fan. Ich war auch richtig reingesogen. Ich war dann fast schon ein bisschen traurig, weil es so schnell vorbei ist. Also es ist, sind ja irgendwie nur, ich weiß nicht, 13 Folgen oder so. Also es ist recht überschaubar.
Ich glaube, es sind 17, aber ja.
Oder ja, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da zerrt man irgendwie 2 Monate von, sondern man ist da auch relativ schnell durch. Aber so gesehen auch ein Tipp für Leute, die sich jetzt nicht 2 Monate committen wollen für irgendwas, sondern sagen, ach komm, so eine Serie, die ich noch nicht am Schirm hatte, da kann man Cowboy Bebop auf jeden Fall empfehlen. 26 doch.
Das sind 26. Okay. Hatte ich gerade aber auch nicht mehr so. Das geht immer so schnell runter, weil die ja nur 20 Minuten lang sind.
Ja, die also sind ja nicht so lang. Ja.
Aber dann muss ich, weil ich muss ganz kurz sagen, ich habe, nachdem Niklas es 1000 Mal gesagt hat, mir 1 oder 2 Folgen irgendwann mal angeguckt und habe irgendwie aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ja. Aber scheinbar war ich da nicht so hooked. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt diese 26 Folgen durchgucken und dann verspreche mir den Brecher?
Also ich finde schon.
Zum einen ja.
Ja, genau. Nee, also ich habe es ja wirklich auch nur einmal gesehen. Der Niklas, ja. Ich rede jetzt einfach weiter. Der Niklas, der hat's ja jetzt schon, der ist ja gar nicht mehr objektiv. Der ist ja schon so in dem Sog drin. Aber ich kann vielleicht ein bisschen objektiver sagen, dass mich die Serie am Anfang auch gar nicht so abgeholt hat. Aber ich finde, die entwickelt sich unglaublich gut. Und ich finde auch, die hat ein unglaublich gutes Ende. Und deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die einmal im Gesamtkontext zu sehen, weil ich glaube, dass du am Ende deutlich mehr von der Serie erhalten wirst, als wenn du nur 2 Folgen dir anguckst.
Und was macht die aus? Gib mir noch irgendein Adjektiv. Was
auch da so ein bisschen diese philosophischen Fragen im Hintergrund. Weil die Charaktere sind tatsächlich tiefgründiger, als man auf den ersten Blick meint.
Na gut. Und die Serie hat viel mehr Drama, als man am Anfang denkt. Also viel mehr wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und die einzelnen Charaktere fühlen sich alle so ein bisschen lost an. Die sind alle auf die ein oder andere Art und Weise verloren und finden sich dann halt auf der Bebop da zusammen wieder, haben alle ganz eigene Ziele, die auch konträr gegeneinander laufen hier und da. Und es fühlt sich auch die Serie fühlt sich an wie eine Momentaufnahme. Die fühlt sich irgendwie flüchtig an, weil, also es gibt dann, bis die Crew überhaupt mal zusammen ist, dauert schon 7 Folgen oder sowas, weil am Anfang sind es ja nur Spike und Jet. Und dann hast du auch gefühlt nur noch so 3, 4 Folgen oder sowas, wo die alle zusammen sind, dann fächert sich das wieder auf, wird wieder komplizierter. Und du willst aber, dass alle wieder zusammen sind und du wieder mit der Crew da chillen kannst irgendwie, aber das kommt nicht mehr und das ist eine ganz tolle Serie. Ja.
Ja gut. Ja, ich merke schon, ich muss mal durchziehen.
Aber tatsächlich ist sie auch eigen und es gibt auch viele Leute, die es nicht so gerne haben. Also, weil es halt ein bisschen eckig ist. Ja.
Ja. Aber ich finde eigentlich ähnlich wie White Lotus, die hat für mich so ein Eigenständigkeitsmerkmal. Und allein dafür schon. Weil die so einen eigenen Vibe hat irgendwie.
Ja. Ich nehm's mit.
Sehr gut.
Versprochen.
Ich würde mich da auch quasi so ein bisschen anschließen, aber mit einer Serie, die deutlich mehr im Fokus war und die, glaube ich, auch die aktuellste Serie ist, von denen, die wir uns so ausgesucht haben. Wir haben ja viele auch Sachen, die, sage ich mal, schon ein bisschen den Status bekommen, auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich über einen längeren Zeitraum bewährt haben, sage ich mal. Ich habe jetzt eine Serie genommen, die sich jetzt noch gar nicht so lange bewähren konnte, und zwar Arcane. Und zwar aus dem Grund, weil ich bei Arcane mit gar nichts gerechnet habe. Wirklich, überhaupt nichts. Wir haben ja so gedacht, okay, eine Serie zu League of Legends, ja gut. Ich finde immer, die Trailer, die League of Legends macht für neue Champion oder für die Weltmeisterschaften und so, die sind immer ganz cool gestaltet. Da dachte ich mal, ja, auch mit Musik und so, die können das schon. Aber ich habe nichts erwartet bei dieser Serie. Und dann hat mich Staffel 1 echt aus den Latschen gehauen, muss ich wirklich sagen. Also ich war komplett geflasht, wie viel Emotionalität, wie viel Charaktertiefe wie viel Gedanken über Setting und Story, die sich für diese Serie gemacht haben. Und das hat einfach so dermaßen gut funktioniert von Folge 1 an. Die Serie hat so viele Augenblicke. Ich rede jetzt tatsächlich auch primär von Staffel 1, muss ich auch hier wieder sagen. Ich fand Staffel 2 auch sehr solide, aber Staffel 1 hatte für mich diesen Impact. Mit so vielen Momenten, wo ich dachte, das ist entweder gerade mega emotional oder super geil inszeniert oder einfach super spannend, wo es mit dieser Figur jetzt weiter hingeht. Man hat da, finde ich, so mitgefiebert. Und wenn man dann noch überlegt, dass die tatsächlich sogar die Charaktere aus dem Spiel ja sogar inhaltlich teilweise sinnvoll noch dargestellt haben, also mit den Sachen, die die halt machen und tun und können, das passt dann auch noch zum Charakter, wie man ihn aus dem Spiel kennt. Also das da auch noch so sinnvoll einzuflechten, finde ich einfach beeindruckend. Ich weiß nicht, ob die Serie in 10 Jahren immer noch den Impact auf mich haben wird, dass ich immer noch sage, oh ja, jetzt noch mal Staffel 1 Arcane. Aber ich könnte es mir vorstellen, weil die wirklich einfach so gut geschrieben ist und auch so eben auch ihren ganz eigenen grafischen Stil hat, an den ich mich in der ersten Folge erstmal kurz gewöhnen musste, den ich aber irgendwie super cool und passend zur Serie finde, weil das auch nicht so ganz clean ist und teilweise auch dann sehr dunkel und also, wie gesagt, die Serie hat mich einfach total positiv überrascht und deswegen bei mir da einen Platz bekommen, der sich vielleicht noch ein bisschen bewähren muss über die Jahre, aber glaube ich auch bewähren könnte.
Ja, da sehe ich durchaus Potenzial. Ich fand auch geil damals, als das als die erste Staffel rauskam, dieses Audiovisuelle, wie ein das erstmal so in den Bann gezogen hat und du dann einfach denkst, ach cool, jetzt gucke ich hier irgendwas und dann kommt da einfach so eine Vamp-Storyline mit Charakteren hinterher, die richtig Tiefe hat und die richtig catcht und ja, hast du eigentlich alles sehr gut ausgeführt.
Ich habe da auch nichts zu ergänzen, das ist aber einfach eine wunderschöne, tolle Serie und ein absoluter Banger. Aber ich meine, heute haben wir ja nur Banger.
Apropos ja, Banger.
Das stimmt.
Auch durchaus kein Geheimtipp mehr und wahrscheinlich auch schon mal öfter hier in den Podcast zur Sprache gekommen. 2014 kam bei HBO True Detective Staffel 1 raus. Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, die da zusammen wirklich etwas hingezaubert haben, was ich seitdem auch nicht mehr so gesehen habe. Ja, die haben es in den weiteren Staffeln nochmal versucht, zum Teil auch nochmal ganz geil geschafft, aber ich möchte mich hier auch hauptsächlich auf die erste Staffel berufen. Und da war es zum ersten Mal spannend. Das ist eine sehr düstere Serie, eine sehr cool inszenierte Serie und diese drei Zeitebenen, die es da gab, in denen das Ganze spielt, haben mich natürlich super abgeholt. Das hatte ich vorher auch in dem Sinne noch nie gesehen. Und dass man aber gleichzeitig immer wieder diese beiden Hauptcharaktere zusammen sieht, die so perfekt viben, wie, finde ich, fast kein anderes Duo irgendwann in der Filmgeschichte, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Aber ich finde wirklich einfach die beiden, wenn man die zusammen im Raum gesehen hat, es gibt einfach nur so kleine Szenen, wo die diesen Mittelfinger zeigen und zurück. Und du denkst einfach, ja, ich kaufe euch gerade alles ab, das passt super. Die Autofahrten, wie nihilistisch der Russ darunter redet. Und dann hast du Marty. Und das ist auch so ein Punkt, den wir jetzt heute auch schon ein paar Mal hatten. Das sind Charaktere mit Tiefgang, aber auch mit Problemen. Und das macht natürlich immer, finde ich, sehr viel aus. Also du merkst, die haben irgendwas innerliche Konflikte, irgendwie sind die innerlich zerrüttet und das macht die wahnsinnig tiefgründig und glaubhaft und bringt die Story geil voran. Also insgesamt kann ich nur unfassbar viel loben. Ich mochte Staffel 1 sehr, sehr gerne, habe die auch mehrfach gesehen und es soll sogar noch eine 5. Staffel jetzt produziert werden, als kleiner Nebenrandinfo, die 2027 kommen soll. Und ich möchte nochmal sagen, ich finde die zweite Staffel immer noch sehr, sehr geil. Die dritte war ein Abklatsch von der ersten für mich. Und die vierte fand ich mittelmäßig. Aber ich werde mir auch die 5. wieder angucken.
Ich muss sagen, was ich bei, also unterschreibe ich hier alles, True Detective, super geil. Was ich da am beeindruckendsten finde bei True Detective, ist, dass diese doch sehr bewährte Rezeptur von einem Buddy Cops, also von zwei Charakteren, die zusammengesetzt werden in einen Fall, sie mögen sich nicht und sie müssen diesen Fall lösen. Also es ist ja wirklich, sage ich mal, fast, also es ist ja ein Klischee-Setup für einen Film, für eine Serie, das gibt's ja 1000 Mal. Und die haben es geschafft, in True Detective, diese uralte Rezeptur so einzigartig und neu erscheinen zu lassen und einfach frisch und als ob du sowas noch nie gesehen hättest, dass du denkst so, ja, wie kommt's, dass diese anderen Buddy-Cop-Sachen so nicht funktionieren, wie das da funktioniert hat? Natürlich hat's noch auch mehr, einfach mehr Ebenen und mehr Layer, die es bedient mit den Zeitebenen. Die gehen ja auch weit über Buddy-Cops hinaus, aber dennoch, also das finde ich beeindruckend einfach.
Ja, ist es auch. Und ich glaube, es kommt einem auch deshalb so vor, warum habe ich das noch nie so gesehen, weil man es noch nie so gesehen hat. Weil eben immer alle dieses Schema 11 einfach genommen haben, ohne großartig drüber nachzudenken. Und dann haben, ja, okay, die Cops, die verstehen sich nicht. Der eine hat irgendwie noch Probleme zu Hause und dann passt es schon. Und das ist bei der Serie halt ganz anders. Und wie du sagst, Tobi, für mich beeindruckt auch am, also mich beeindruckt auch am meisten das Zusammenspiel zwischen den beiden. Also es ist einfach so grandios. Es ist herrlich, den zuzuschauen und Authentizität auf dem höchsten Level auf jeden Fall.
Ja. Ja. True Detective. Ach, da bin ich ja schon wieder dran, ne?
Und wir kommen schon
in die
Top 1.
Ja, und da muss ich meinen Kopf zerbrechen. Muss ich ehrlich sagen, ich habe nämlich jetzt das im Endeffekt genommen, ich habe die Serie genommen, wo ich dann dachte, ja, die habe ich wahrscheinlich am häufigsten gesehen und sie hat mir wahrscheinlich auch am wehsten getan. Und gleichzeitig hatte ich die höchsten Momente und die tiefsten Momente. Man kann es vielleicht schon erraten, es ist Game of Thrones für mich. Einfach weil die ersten 4 Staffeln von Game of Thrones für mich Peak-Serien sind. Also es gibt für mich nichts Besseres, glaube ich, als die ersten 4 Staffeln von Game of Thrones, von der Dialogführung, von der Inszenierung für das Budget, was sie damals hatten, von der Darstellung der Schauspieler, von diesen Charakteren, aber auch von, es trifft halt genau das, was ich liebe, dieses Fantasy-Epos, epische von George R. R. Martin. Ich muss sagen, bei mir war es damals so, ich hatte Song of Ice and Fire noch nicht gelesen, als ich die erste Staffel gesehen habe. Ich habe die erste Staffel gesehen, habe alle Bücher gelesen, bevor die zweite Staffel rausgekommen ist, die bis dahin raus war. Und dann habe ich weitergeguckt, weil mich das so krass gecatcht hat und das ist einfach genau das war, was ich haben wollte. Und dann den tragischen Verlauf von der Serie hat trotzdem nicht ganz dazu geführt, dass ich sie komplett vom Platz 1 verdrängen konnte. Game of Thrones ist einfach da oben mit dabei.
Ja. Wie gesagt, verstehe ich voll. Ich muss dir natürlich widersprechen, wenn du sagst, das Beste, was es gibt. Da bin ich natürlich dann nachher mit mir dran. Ich möchte Tobi noch die Gelegenheit geben, auch noch was zu Game of Thrones zu sagen, bevor ich mit meiner Top 1 ins Rennen gehe.
Ja, ich kann ganz viel von Niklas unterschreiben. Bin ja auch ein Fantasy-Fan, mag es dabei nochmal sehr, dass es nicht so High-Fantasy mit alles ist möglich und alles wird seltsam ist oder man versteht nicht, was passiert, sondern im Fokus stehen weiter Figuren und Dialoge. Und ja, das ist einfach fantastisch. Und ich muss auch sagen, ich habe auch drüber nachgedacht, nimmst du irgendwie Game of Thrones mit rein? Und ich finde es vollkommen in Ordnung, das auf die 1 zu hauen, nur weil irgendeine 8. Staffel oder 7. Staffel und sowas ist versaut haben. Das macht Game of Thrones Staffel 1 bis für mich vielleicht sogar 5. Ja, macht das nicht weg. Das war fantastisch, das hat Bock gemacht. Man war da am Rad der Zeit. Man muss nur überlegen, wie viel man mit Leuten darüber diskutieren konnte, auch weil dieser Fantasy nochmal so richtig in den Mainstream reingekommen ist. Das hat richtig Laune gemacht. Da konnte man als Nerd mal richtig aufblühen.
Ja. Und gefühlt auch so eine ganze Generation geprägt einfach, ne? Also es, weil auch jetzt die ganzen Spin-off-Shows, die in Entwicklung sind oder schon rausgekommen sind. Also Game of Thrones, ich meine, wir sagen es ja auch immer, es ist nur so eine Katastrophe gewesen, dass es so geendet ist, weil es vorher so gut war, weil es so fantastisch war. Und dieses Niveau der ersten Staffeln, diese Gespräche, die natürlich 1:1 aus den Büchern genommen sind, zum größten Teil. Aber das war einfach Chef's Kiss, ey. Das war so, so geil. Und als wenn du das erste Mal eine Game of Thrones Folge geguckt hast, hast du gedacht, was ist das denn? Das ist ein ganz neues Level von Fantasy. Das, genug geschwärmt.
Marcel. Nein, also ich gebe dir völlig recht, vor allen Dingen was diesen Fantasy-Aspekt halt angeht, ne? Zu sagen, okay, wo habe ich mal Fantasy wirklich so in Perfektion in einem Serienformat? Und da kann Game of Thrones auf jeden Fall nichts das Wasser reichen bislang. Also, ich fänd's super, super, super nice, wenn da mehr nachkäme. Weil ich sag mal, Literaturvorlagen in der Hinsicht gibt's ja reichlich. Und da gäb's auch viele interessante, spannende Geschichten, die man in Serienform umsetzen könnte, wo ich auch richtig Bock hätte, mir die anzuschauen. Also, definitiv. Mhm. Aber von daher kann man hoffen, dass da vielleicht in den zukünftigen Jahren noch andere, andere Vorbilder vielleicht mitverwendet werden und mitverfilmt werden. Aber ich komme jetzt zu meinem Top-1-Pick und das wird Leute, die den Podcast schon länger hören, wahrscheinlich auch wenig überraschen. Es ist die einzige Serie, für die ich mir jemals Fan-Merch gekauft habe. Damals ein T-Shirt und ein Poster habe ich sogar auch.
Okay.
Und zwar ist es natürlich Breaking Bad, weil es für mich einfach, wie du schon sagtest, Niklas, eine Serie ist, die nah oder vielleicht sogar die Perfektion bis dato am ehesten getroffen hat. Und zwar eben nicht nur, weil ich sage, Breaking Bad Staffel 1 war richtig nice, sondern weil das in sich geschlossen 5 Staffeln waren, wo für mich einfach quasi alles passt. Da mag es mal eine Folge mit dabei geben, wo ich sage, ja, die war solide. Aber im Großen und Ganzen, dieser ganze Aufbau, die Entwicklung über die Staffeln hinaus von den einzelnen Charakteren, die verschiedenen Kameraeinstellungen, die da gewählt wurden, die teilweise so vorher, die man so vorher noch nicht gesehen hatte. Auch mal den Mut zu haben, nicht Schnittbild an Schnittbild an Schnittbild, sondern auch mal Dinge wirken zu lassen, stehen zu lassen. Mega. Ich weiß noch, ich bin damals drauf gekommen, da war ich noch in der Schauspielschule, also es ist schon lange her, und da hatte einfach jemand gesagt, hey, ja, es gibt da so eine neue Serie mit Bryan Cranston hier, dem von Malcolm mittendrin, und da spielt er so eine ernste Rolle und die erste Staffel ist richtig cool, schau dir die mal an. Und da war das noch gar nicht so gehypt und ich hatte so überhaupt keine Vorstellung von der Serie, hab die erste Staffel gesehen und war richtig hooked, dachte mir, wie gut ist das bitte bis hierhin? Und dann hat man immer die Angst, dass es dann abflacht und das ist es meiner Ansicht nach nicht. Also für mich Breaking Bad einfach eine Serie aus einem Guss, die für mich immer, also da muss erstmal wirklich noch was kommen, was die für mich von Platz 1 verdrängt.
Ja, ich glaube, uns hätte es auch alle sehr gewundert oder schockiert, hättest du nicht jetzt Breaking Bad genannt. Ja, und es ist natürlich, es ist nicht falsch. Es ist richtig. Es ist natürlich auch richtig. Die hat auf einer unserer Top-1-Listen musste die natürlich hier dabei sein. Und das hast du damals schon, wir haben ja schon oft drüber gequatscht und dazu auch mal gesagt, dieses Show Don't Tell, was die Serie auch unfassbar gut kann und das muss ich auch nochmal unterstreichen. Beispielsweise auch die von dir häufig genannte Küchentischszene, wo man einfach nur zuguckt und es geil ist und wie du gerade eben meintest mit, ne, die Sachen so auf sich wirken lassen, diese neuen Kameraeinstellungen, hätte es ja eigentlich gar nicht gebraucht, also auch diese Kreativität da reinzubringen, ne? Also auch dieses Farbsetting und alles, wäre ja gar nicht notwendig irgendwie gewesen, aber es passt rein und es funktioniert, es ist nicht hinderlich, es macht das Ganze, rundet das richtig geil ab. Also Breaking Bad ist super. Ich habe es nicht so oft durchgesuchtet wie du, glaube ich, aber ich kann es verstehen.
Ich finde, ich habe ja am Anfang gesagt, ne, ich habe mich dafür entschieden, nicht objektiv daran zu gehen, sondern sehr individuell, also sehr subjektiv aus meiner Perspektive. Und ich finde, wenn man objektiv dran geht, dann ist Breaking Bad auf jeden Fall der Contender für die Eins. Weil wie alles, was du gesagt hast, finde ich richtig. Und ich finde, was die da erschaffen haben, ist wirklich absolut das höchste Level. Also das Breaking Bad in dieser, das ist so selten, dass es Showrunner schaffen, eine Serie so ideal abzuschließen, so rund abzuschließen, so befriedigend, gleichzeitig unvorhersehbar, gleichzeitig spannend und narrativ wirklich zufriedenstellend, wie da alle auch die kleinsten Erzählstrukturen nochmal aufgegriffen werden und so. Mhm. Ist unfassbar, dass sie das geschafft haben und es ist einfach grandios, dass wir das Staffel für Staffel erleben durften. Also das Breaking Bad ist ein Highlight unserer Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt das Schöne, dass da bei mir in dem Fall objektiv und subjektiv einfach übereinstimmen. Weil wie gesagt, für mich persönlich einfach auch dieses Seherlebnis einfach so herrlich bereichernd war, dass ich da gar nicht objektiv rangehen musste, sondern dass für mich subjektiv sofort klar war, dass es Breaking Bad auf der 1 sein musste. Und dann war bei mir nur noch die Frage, was nehme ich auf 2 und 3? Aber das hat es mir insofern ein bisschen leichter gemacht, weil meine 1 halt, schon als wir gesagt haben, wir machen diese Folge, stand für mich Platz 1 schon fest. Und dann war nur noch die Frage, was kommt auf 2 und 3?
Ich glaube, war auch deine erste Nachricht in unserem WhatsApp-Verlauf, ne? Als das Thema feststand, ja, mir ist alles egal, solange bei mir auf der 1 Breaking Bad steht.
Ja, genau.
Ja. Aber da war relativ klar, da hätten Niklas und ich mit harten Bandagen kämpfen müssen, dass wir das auf unsere Liste rüberziehen. Also das ja, war schon fair bei dir aufgeteilt. Ich komme zu meiner Top 1. Eine Serie, die ich sehr feier, die nur eine Staffel hat mit 5 Folgen à 60 Minuten. Und zwar hat HBO 2019 Chernobyl gezaubert. Und zwar wirklich richtig gezaubert. Ich finde, das ist eine wahnsinnig geile, ja, ich sag mal, historisch-dokumentarisch belegte Serie, die aber natürlich ihre Freiheiten hat und diese ganze Katastrophe 1986 um Tschernobyl, ja, aufgreift, aber nicht einfach nur diese Katastrophe nimmt, sondern einfach auch vor allem dieses ganze, welche ganzen Leute haben denn da gearbeitet, wie wurde das Ganze, ja, zum Teil auch vertuscht, politisch eingeordnet, wie funktioniert überhaupt so ein Kernreaktor und alles. Also es wurden so viele einzelne Fäden aufgenommen und auch abgeschlossen. Und dass selbst, sag ich mal, auch Leute, die nicht in der Thematik drin sind, am Ende ein wahnsinnig gutes Verständnis davon haben, wie diese ganze Thematik funktioniert, wie überhaupt, weiß ich nicht, ein Fusionsreaktor funktioniert, Kernreaktor funktioniert. Und ich finde, das haben die Hammer hinbekommen. Gleichzeitig dann noch so eine dramatische Musik die ganze Zeit drüber, oft so Slow-Mo-Szenen, wo man einfach nur irgendwelche Teilchen rumfliegen sieht und ja, eher so diese Dramatik auch wieder auf sich wirken lässt. Und ich liebe Stellan Skarsgård, ich liebe Jed Harris in der Serie, auch dieses Zusammenspiel von den beiden finde ich wieder toll. Und dann aber auch Emily Watson, genau, die eingesetzt haben, also die Wissenschaftlerin, die das Ganze mit untersucht. Und da finde ich nochmal auch von der Serie sehr geil gemacht. Sie haben zum Beispiel Emily Watson genommen als eine Vertretungsperson für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die insgesamt da gearbeitet haben. Also oder auch dieses Ganze weiter erforscht haben und ans Licht gebracht haben. Und das finde ich auch cool, so eine Person als Symbolbild mal für sowas einzusetzen. Dass du da nicht jetzt einfach so einen Haufen an austauschbaren Personen hast, die du dir in der Serie nicht merken kannst, und ich finde es richtig cool, du hast einfach eine Person, die das so ein bisschen stellvertretend macht, das machen auch nicht viele und insgesamt, ja, ich komme vielleicht nicht ganz aus dem Redefluss raus, aber was die Serie nochmal geil macht, ist, es sind viele Einzelschicksale, das heißt, du hast sehr viele, zum Teil siehst du nur punktuell so einzelne Personen, kriegst sie eingeführt, vielleicht auch nur für so ein paar Szenen und sowas, aber dadurch bist du richtig nah dran und das macht es richtig cool, du hast nicht einfach, du blickst nicht einfach irgendwo zu, sondern du verfolgst dann diese Personen. Ich nehme jetzt mal beispielsweise der Barry Keegan heißt er, glaube ich, der dann irgendwo rumgeht und diese verseuchten Hunde erschießen muss oder sowas. Oder einzelne, die Bergarbeiter, die dann den Tunnel ausgraben müssen. Also du bist an diesen Personen dran und ja, das ist mega cool. Ja, also insgesamt wirklich eine, finde ich, nahezu perfekte Serie, die, ja, finde ich auch, sage ich mal, so historisch im Unterricht oder so gezeigt werden könnte. Die ist nicht perfekt akkurat, möchte ich gar nicht behaupten, aber dafür, dass die so akkurat ist, also sehr nah dran ist und das gleichzeitig so dramatisch geil aufbereitet hat, liebe ich einfach und ich habe sie vor kurzem zum, ich glaube, 4. Mal durchgeguckt, was bei diesen 5 Folgen natürlich auch leicht geht und Spaß macht.
Ja, kann ich alles nur unterschreiben. Also Tschernobyl ist super cool.
Also ich habe es auch schon immerhin 2-mal gesehen, muss ich sagen. Ich auch dachte ja. So, am ersten Mal dachte ich so, okay, doch, ziemlich nice. Und dann habe ich es, glaube ich, mit Ellie irgendwann noch ein zweites Mal geschaut und fand es wieder ziemlich nice. Also von daher kann ich auch total, total nachvollziehen, alles, was du gesagt hast.
Ich finde, die Charakterentwicklung von Stellan Skarsgård-Charakter, der ist ja so ein Minister quasi, der auch so die Politik quasi so ein bisschen verkörpert. Und wie er am Anfang noch dieses parteipolitische Instrument ist und je mehr Zeit er mit dieser Katastrophe verbringt, desto mehr weiß er, was das für ein Super-GAU gewesen ist. Und das finde ich einfach, der ist so, so toll. Das war richtig, richtig cool.
So. Ja, ich fand ja. auch sehr, sehr unterhaltsam, was dann da für eine Meme-Kultur draus geworden ist mit diesem Not great, not terrible. Und hatte schon auch Impact in dieser Hinsicht auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Das stimmt, ja. Chernobyl also.
Chernobyl, ja.
So, und jetzt hatten wir uns überlegt, es gibt ja so einen Wabere an unfassbar vielen Serien und wir mussten ja selber schon viel rausstreichen, aber wir haben mal gedacht, es gibt ja noch so ein paar kleine, ich nenne es mal so ein bisschen Geheimtipps, die man hat, die jetzt nicht so die, das sind ja jetzt keine Geheimtipps mehr gewesen, die wir hier hatten. Ja, was hat man denn da noch so, was man mitnehmen kann? Und Niklas, was hast du da als Geheimtipp mit halben Geheimtipp?
Also ist natürlich alles, das werden Leute kennen und so weiter, aber in Deutschland tatsächlich nicht ganz so bekannt, aber ich für mich persönlich eine Wohlfühlserie, mit der ich auch schon sehr viel Zeit verbracht habe, ist Parks and Recreation. Es ist ein bisschen, würde ich sagen, so Richtung Office und auch so ein bisschen Richtung Scrubs, so ein bisschen. Aber Parks and Recreation ist eine sehr witzige Serie, die aber ein bisschen subtiler ist und die vielleicht auch in der ersten Staffel nicht ganz so krass zieht. Aber wenn man ihr Chancen gibt und dranbleibt, dann wachsen einem die Charaktere sehr ans Herz. Und gerade Leslie Knope, Ron Swanson und auch Chris Pratt hatte da seinen Durchbruch de facto. Und man wird da viele Schauspieler irgendwie sehen, die man eigentlich dann später in größeren Sachen gesehen hat oder die vorher schon größer waren. Also Parks and Recreation kann ich sehr empfehlen. Man muss ihm aber ein bisschen Zeit geben. Aber dann wächst das einem sehr, sehr eng ans Herz. Und ja. Ich weiß, dass zumindest Tobi mit der Probleme hatte.
Ja, ich muss sagen, ich muss dir vielleicht nochmal eine Chance geben, weil ich habe einmal angefangen, aber wirklich nur so zwei Folgen oder so. Und die zwei Folgen hat mich nicht abgeholt. Und es kann aber auch sein, wie bei Cowboy Bebop oder sowas, dass man einfach vielleicht auch den Charakteren ein bisschen Zeit geben muss, dass man sie ein bisschen kennenlernt, um dann auch diesen subtilen Humor richtig einordnen zu können und zu bemerken. Und dass ich der vielleicht nochmal eine Chance eigentlich geben müsste, weil, wie gesagt, es hatte mich dann nach zwei Folgen nicht gecatcht und habe ich es einfach aufgehört.
Ja, schon mal eine Staffel gucken, am besten auch auf Englisch irgendwie und dann irgendwie ist man drin und dann läuft das.
Ich schreibe mir das jetzt auch neben Cowboy Bebop nochmal auf. Also ich hatte, ich glaube, die erste halbe Staffel geguckt und ich habe es aber auch auf Deutsch geguckt und das könnte nochmal ein Knockout sein. Und nachdem ich es geguckt hatte, irgendwann habe ich halt einfach aufgehört. Habe ich aber immer mehr auch diese Memes und alles auch wieder mitbekommen.
Ist auch eine einzige
Meme. Gerade Ron Swanson, ne, ist ja ein Klassiker mit Aubrey Plaza und sowas. Es gibt richtig coole und ich glaube, dass da mehr drinsteckt, deshalb müsste ich der ganzen Serie auch noch eine Chance geben. Ich fand es aber auch nicht schlecht, muss ich ganz klar sagen. Ich fand, es hatte Humor. Die hat nur nicht so Zug gehabt. Also ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, so dran zu bleiben. Es waren jetzt nicht so Cliffhanger, es ist so dahingetüttelt, sage ich mal. Und ich glaube, da muss ich vielleicht dem mehr Zeit geben.
Das spiegelt auch so ein bisschen, wie die Show überhaupt rausgekommen ist. Die ist nämlich angelaufen und die hatte nie einen riesen Erfolg. Also die hat es immer so gerade geschafft, noch eine Staffel zu bekommen. Und immer so gerade, okay, wir machen Parks and Recreation noch weiter, aber das wird nie jetzt das neue Office oder sowas. Also das wird nie diese Größen erreichen. Und erst als dann alles abgedreht war und die Serie halt nach und nach auf die Streaming-Dienste kam, hat sich so eine richtige Fankultur um diese Serie gebildet. Und diese ganzen Memes, also das ist wirklich, wenn du Parks and Recreation guckst und nur die Memes kennst, oh, Meme. Meme, also sehr viel Gutes dabei.
Ja, schön. Ich würde mal weitermachen mit meinem quasi vierten oder etwas unbekannteren Tipp, der hier bei uns auf dem Channel durchaus schon ein paar Mal Thema war. Also wir hatten schon mal sogar, glaube ich, eine eigene Folge dazu gemacht, zu der Serie tatsächlich. Aber es war schon so, dass mir die erstmal gar nicht bekannt war. Und ich glaube, Ellie und ich hatten einfach gesucht nach einer irgendwie Horror-Thriller-Serie so in diese Richtung und sind dann irgendwie gestoßen, ich glaube, Ellie über ein Forum oder sowas, auf, ja, es gibt die Serie Midnight Mass und die soll ganz, ganz gut sein. Die hat tatsächlich auf IMDb gar nicht so eine hohe Wertung. Die hat eine Wertung von 7,7, glaube ich. Also ist gar nicht so, ist jetzt nicht so schlecht. Aber wenn wir das mal vergleichen mit den Serien, die wir hier teilweise drin haben, dann ist das ein deutlicher Unterschied. Und ich finde, sie ist da echt noch mal underrated. Vor allen Dingen, jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich das jetzt natürlich so hoch anpreise, geht man mit einer anderen Erwartungshaltung an die Serie hier ran. Bei mir war es da jetzt so, okay, ich bin in die Serie reingegangen ohne Erwartungshaltung und muss dann sagen, ich fand die Dialoge in der Serie dann so massiv viel besser, als ich erwartet hatte, weil ich dachte halt, okay, es ist so ein bisschen Horrorserie, du hast so diese klassischen Horrordialoge relativ flach und dann waren das aber so tiefgängige Gespräche, so gute Dialoge, wirklich teilweise echt richtig, richtig, richtig starke Dialoge, auch zwischen unterschiedlichen Charakteren, also nicht nur irgendwie, dass du sagst, okay, wenn der eine Charakter beteiligt ist, dann wird es irgendwie interessant, sondern auch teilweise zwischen Nebencharakteren, die dann auf einmal Gespräche geführt haben, wo ich mir dachte, boah, habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass das so ein starker Dialog wird. Und auch da wieder mit sehr tiefgehenden Fragestellungen und das Ganze aber trotzdem verpackt in diese leichte Horror-Story irgendwie. Fand ich einfach richtig erfrischend und cool und kann ich nur empfehlen, falls man es noch nicht gesehen hat.
Mhm. Ich muss sagen, mich hatte Midnight Mass auch sehr positiv damals überrascht. Und ich glaube, wir hatten sogar die Folgenbesprechung irgendwann oder die Serienbesprechung mit Ellie gemacht. Also ich glaube, die war mit am Start.
Ja, ja, genau. Stimmt, ja.
Und ein großer Punkt, es ist ja eigentlich eine, ja, du hast jetzt Horror gesagt, aber es ist vor allem auch viel Mystery.
Also, Mystery, ja, trifft's besser, ja.
Also sehr große Mystery-Elemente, die natürlich übers Natürliche hinausgehen. Und was wir damals auch gesagt haben und was ich da sehr unterschreiben konnte, ist, die Serie, ohne diese ganzen Mystery-Elemente, die ja eigentlich, sag ich mal, ausmacht so ein bisschen, wäre die Serie gut gewesen. Weil, wie du schon sagtest, diese Dialoge und Charaktere geil geschrieben sind und da tolle Konflikte sind und das insgesamt Bock gemacht hat. Und das fand ich beeindruckend. Und dann hast du da aber nochmal diese schöne Prise Mystery drauf, die Bock gemacht hat, weil ich auch lange kein Mystery gesehen hatte. Also ich kann die tatsächlich auch sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, es ist keine Serie zum, so keine Rewatch-Serie in dem Sinne. Ich glaube, ich hatte die einmal geguckt und die hat mir Bock gemacht. Vielleicht könnte ich mir die irgendwann nochmal angucken, aber einmal sollte man die gesehen haben.
Ich finde, was die Serie super macht, ganz im Gegensatz zu Parks and Recreation, die hat einen super Hook. Also ich finde, die startet so stark, weil ich habe die geguckt und wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja jetzt kein Spoiler, ist doch der erste Shot, wie er auf dem Asphalt liegt, mit dem Polizeiautos um ihn herum, ne?
Ja. Ja.
Und ich habe diese Szene gesehen, hat mit dem Hauptplot ja noch nicht mal so unendlich viel zu tun, aber und ich war direkt drin. Und die ganze erste Folge, auch mit dem Hook von der ersten Folge dann, da musst du keine Angst haben, dass da irgendwelche Längen drin sind. Das ist richtig spannend und grabt sich direkt richtig in deinen Verstand rein. Macht richtig Spaß
mit Midnight Mass. Midnight Mass, ja. Ich weiß gar nicht, sollte da mal eine zweite Staffel oder irgendwas kommen?
Ja, die haben ja noch Midnight Club gemacht, also ach, das war's. Mit den Hospizkindern.
Hast du die geguckt?
Habe ich geguckt, fand ich nicht mehr ganz so stark wie Midnight Mass, konnte man aber immer noch gucken. Und ich glaube, von dem Macher gab es jetzt noch die, war es nicht Fall of House?
Stimmt.
Usher?
The Fall of House Usher. Glaube ich auch von ihm. Das konnte man sich auch anschauen, auf jeden Fall. Also, ich fand es auch nicht so stark wie Midnight Mass, aber weiß ich gerade auch nicht mehr. Aber Fall of House Usher. Ich guck mal ganz kurz noch,
wie der Showrunner hieß.
War auf jeden Fall auch gut. Also war auch solide. Haben wir uns auch angeschaut. Aber ich fand's nicht so stark wie Midnight Mass. Also Midnight Mass sticht da für mich schon heraus, auf jeden Fall.
Mike Flanagan.
Mike Flanagan. Stimmt.
Und alle diese Serien sind halt sehr ähnlich von der Art her, finde ich.
Das stimmt, ja.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte, wie gesagt, da echt lange nicht so mehr Mystery gesehen. Oder insgesamt, ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht gucke ich nicht in den richtigen Ecken, aber insgesamt, ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht mehr so viele so Mystery-Serien. Oder vertue ich mich gerade total? Ich glaube, ich gucke nur in den falschen Ecken, ne?
Gibt's schon noch. Aber muss man ein bisschen suchen, ne?
Ja, vielleicht muss ich besser suchen.
Das Problem ist doch heutzutage, es gibt so viel, dass einfach, also gestern auch mit einem Kumpel darüber geredet, dass es heutzutage nicht mehr so viele gute Rom-Coms gibt. Es gibt schon auch sehr viele Rom-Coms, ist dann halt die Sache. Aber man hat nicht mehr das Gefühl, diese prägenden Rom-Coms irgendwie oder diese prägenden Mystery-Serien, dass die nicht mehr so häufig sind. Mag aber alles Wahrnehmung sein. Also das vielleicht kristallisiert sich das dann auch erst einmal nach Jahren so raus.
Das kann tatsächlich sein.
Ja, und vielleicht ist dann auch eben das Problem, dass Netflix mir dann eben nur noch die Thriller- und Psycho-Sachen vorschlägt, die ich halt sonst immer schaue, ne? Und mir so in diese Mystery-Richtung dann gar nicht mehr so die Vorschläge reinspült. Und dann bleibt vielleicht auch einiges einfach unter dem Radar.
Das ist richtig. Deshalb bleiben Podcasts wie wir natürlich sehr, sehr wichtig, damit ihr tolle Empfehlungen bekommt.
Ja. Und nicht unter dem Radar bleiben.
Zum Beispiel. Und nicht unter dem Radar bleiben. Entschuldigung. Achso, den Satz wir noch haben. Ich schließe das Ganze nämlich jetzt nochmal ab mit Community. Ist auch kein Geheimtipp mehr, muss man sagen. Aber es ist insgesamt, glaube ich, auf diesem deutschen Markt nie so richtig rübergespült worden und war vor allem eher so ein Ami-Ding. Ist auch, lief von 2009 bis 2015, also ist auch jetzt wirklich schon in die Jahre gekommen, könnte man sagen. Ne? Also kleine Sitcom, wo so ein paar, ja, so ein schönes Sammelsurium wieder an Personen oder an so einer Studiengruppe gründet, an so einem Community College.
Spanisch wollten sie lernen.
Genau, Spanisch wollen sie lernen, ja, sie. Und die Serie macht aus dem Grund Bock, weil die nicht einfach so normal diese Standard-Episoden runterleiert. Ne? Also man könnte ja sagen, How I Met Your Mother, Two and a Half Men, Big Bang Theory, da sind ja ganz oft immer diese gleichen Konzepte drin und Community geht aber nochmal diesen eigenen Weg und geht vor allem auf Referenzen. Also da sind Popkultur, Referenzen noch und nöcher drin und das macht einfach Laune. Also diese ganzen kreativen Folgen wieder in dieser Art und Weise zu sehen und wie aber trotzdem diese ganzen Figuren mit ihren Eigenheiten in diesen Folgen auch wieder funktionieren, ist einfach herrlich. Und hatten schon oft mal gesprochen, es gibt eine Zombie-Folge, es gibt dann eine Paintball-Folge, es gibt eine Folge, wo dieses ganze Community College zu zwei riesigen Deckenburgen werden, die gegeneinander kämpfen. Es ist immer unfassbar abstrus, aber es macht Bock. Es macht so unfassbar Bock, diese großen, gigantischen Fights da zu sehen. Und dann hast du diese ganze geile Truppe da drin. Du hast Troy und Arbeit. Ich wüsste gar nicht, welchen Charakter ich am coolsten finde. Es ist, finde ich, einfach eine Serie, die ich im Studium auch immer mit einem Kumpel sehr viel geguckt habe. Und wir haben die sehr gefeiert. Und auch hier wieder das Problem. Am Ende lässt sie nach mit den Staffeln. Aber die ersten Staffeln wirklich Premium. Und wenn ihr Community noch nie geguckt habt, ja, nimmt Minimum mal 3-4 Folgen mit. Also, wenn die euch dann nicht catcht, dann habt ihr einen schlechten Geschmack. Aber dann, die Serie macht dann irgendwann richtig Laune und es kommen, glaubt mir, es kommen ganz, ganz köstliche Folgen.
Ich finde, es ist auch eine Serie mit einer unglaublichen Witzdichte. Also die hat nämlich Rewatch-Potenzial, weil du teilweise hast du gar nicht alle Witze mitbekommen, wie viele da im Satz droppen von den Charakteren, was du erst beim zweiten oder dritten Mal checkst. Mhm. Und war auch eine von den Serien, die zuerst so ein bisschen Meta geworden ist. Also wo das noch nicht so angesagt war. Und dann eine der ersten Serien war, die das sich über die Serienkultur selber so ein bisschen lustig gemacht hat, aber auf eine gute Art und Weise.
Mhm. Ja, ich finde es halt auch super nice, aus so einer total banalen Prämisse halt dann sowas rauszuholen, wie du sagst. Ne? Also so kreative Folgen zu machen mit irgendwie Zombie-Folgen, sondern denkst so, wenn du dir das Serienkonzept erstmal durchliest, ja, diese paar Leute, die da irgendwie Spanisch lernen wollen, denkst du erstmal, ja, okay. Aber es wird halt so viel mehr als das und das macht es irgendwie so einzigartig. Also es ist echt eine sehr unterhaltsame Serie.
Und auch eine Serie, wo 10.000 Memes entstanden sind. The Darkest Timeline ist zum Beispiel aus.
Oh, ja, stimmt.
Es gibt auch 10.000 andere Memes einfach.
Alles mit dem Trampolin. Es gibt wirklich unfassbar viele Anspielungen und die machen schon Laune, ja. Ja, ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet richtig viel Laune bei der Folge. Vielleicht waren ja Serien, die ihr jetzt zum ersten Mal gucken werdet. Aber sonst habt ihr noch unfassbar gute Serien, die wir nicht genannt haben, die wir vielleicht hier auf der Liste hatten, aber die es nicht unter die Top 3 bis 4 geschafft haben. Habt ihr gute Geheimtipps? Wir sind da offen für alles und freuen uns auf Empfehlungen.
Auf jeden Fall.
Und rappen den Serientalk damit ab, würde ich sagen.
rap.